Lukas 22, die Verse 21 bis 38. Lukas 22, Verse 21 bis 38. Und diese Verse, die spielen sich immer noch während der letzten Mahlfeier statt, die Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Sogenannte Abendmahl. Und Jesus gibt seinen Jüngern 4 Lektionen. Und alle 4 Lektionen haben mit seinem Tod zu tun und dem, was sein Tod für uns bedeutet. Das Thema der Predigt habe ich so beschrieben: Mit dem Tod von Jesus wird der Glaube an ihn dringlich und klar. Der Tod von Jesus macht den Glauben an ihn dringlich und klar. 4 Punkte. Der erste Punkt lautet: Es ist schlimm, wenn sich jemand in seinem Unglauben verhärtet und jedes Angebot der Vergebung ausschlägt. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit wir Vergebung kriegen. Und es ist hier das abschreckende Beispiel von Judas. Vers 21, da sagt unser Herr: Aber ihr müsst wissen, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Jesus hat unmittelbar vorher das Abendmahl eingesetzt, mit den Worten: Dies ist mein Leib, das ist mein Blut. Er hat die Zeichen von Brot und Wein als Zeichen gegeben, damit wir uns mit ihnen immer wieder vergegenwärtigen, was Jesus in seinem Opfertod für uns getan hat. Und bis dahin dachten die 12 Jünger, das Abendmahl, das ist Jesus und seine 12 Apostel. Und die 12 Apostel dachten bis dahin, dass sie eine geschlossene Gruppe sind, die zu Jesus halten. Nur 2 wussten, dass dem nicht so ist: Jesus und Judas. So, und jetzt weiht Jesus die anderen 11 Jünger darin ein, was er weiß. Er nennt aber nicht den Namen. Also er sagt nicht: Hier, ich weiß, hier, dieser Judas, der will mich verraten. Der hat schon mit den obersten Priestern und Schriftgelehrten, der hat schon was ausgemacht. Das sagt er nicht. Sondern er sagt: Einer von euch wird mich verraten. Wie soll man das deuten? Also warum sagt Jesus es nicht gerade heraus? Ich verstehe das so, dass Jesus hier dem Judas ein Angebot macht. Nochmal ein Angebot macht, umzukehren. Und das nicht zu tun, was er geplant hat. Also Jesus nicht zu verraten. Das ist wieder so eine schwierige Sache. Wie passt das zusammen? Also einerseits muss der Menschensohn doch verraten werden, damit er in die Hände böser Menschen gerät, um von ihnen dann hingerichtet zu werden. Das ist irgendwie von Gott verordnet. Ja, auf der anderen Seite sind alle, die sich an dem Sohn Gottes vergreifen werden, voll verantwortlich für das, was sie tun. Und vor diesem Hintergrund ist das von Jesus gegenüber Judas tatsächlich so gemeint: Judas, tu's nicht. Du bist einer von den 12. Ich hab dich damals reingelassen in den innersten Zirkel meiner Jünger. Und du kriegst auch Vergebung für das, was du bislang schon getan hast, wenn du mich um Vergebung bittest. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Dieser Vers macht deutlich, der Judas geht nicht auf das Angebot von Jesus ein, sondern er heuchelt. Er tut, also die anderen 11 Jünger meinen das ernst. Wie? Also ich habe sowas nicht geplant. Und Judas, der tut genauso verwundert wie die anderen 11. Was? Einer von uns wird dich verraten? Und Jesus lässt es dann so stehen. Es ist, wenn man so will, das letzte Angebot von Jesus gegenüber Judas, an dieser Stelle umzukehren. Das ist eine deutliche Warnung, die Jesus gegenüber Judas ausspricht. Wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Das ist die Ansage an Judas. Das ist jetzt die rote Linie. Ich sag's nur noch einmal. Wenn du jetzt nicht drauf hörst, dann war's das. Und so ist dann auch dieser Judas im Laufe, also die Wirkungsgeschichte, die das Beispiel von Judas gehabt hat, ist enorm. Und man kann sagen, die Christen haben sich so in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat gedacht, man könnte jetzt verächtlich mit dem Finger auf diesen Judas zeigen. Judas, du Verräter, wie kannst du es wagen? Es gab aber immer auch eine zweite Gruppe von Christen, die richtig erkannt hat, dass dieses schlechte Beispiel von Judas für uns eine Warnung ist, dass uns ins Gebet treiben soll. Dass wir uns nicht über Judas erheben, sondern Gott bitten, Herr, du musst mich davor bewahren, dass ich solch einen Schritt vollziehe, wie ihn damals Judas vollzogen hat. Man könnte fragen, was macht die Sünde von Judas schwerwiegender als die von Petrus? Petrus, der wird auch sündigen. Jesus kündigt ihm das auch an. Zwar kann man sagen, beide werden Jesus verraten, aber es gibt doch enorme Unterschiede. Zum einen, zwar leugnet Judas wie Petrus, dass er Jesus verraten wird, aber während Judas von vornherein ein Heuchler ist, meint Petrus es ernst. Also als Petrus sagt, ich werde dich niemals verraten, er meint es ernst. Er kennt sich halt nicht gut genug. Bei Judas ist es so, es ist pure Heuchelei. Als er den anderen Jüngern vorspielt, natürlich werde ich dich nicht verraten. Judas könnte Vergebung seiner Sünden empfangen, wenn er umkehrt. Jesus würde ihn annehmen. Jesus würde auch den anderen Jüngern sagen, ihr müsst jetzt dem Judas auch vergeben. Aber er ist entschlossen, seinen Verrat zu vollenden. Bei Judas scheint es so zu sein, dass er die Sünde begangen hat, die Jesus in Lukas Kapitel 12, Vers 10 als die Sünde gegen den Heiligen Geist bezeichnet hat. Das scheint so eine Sünde zu sein. Jesus sagt ja, für die gibt's keine Vergebung. Und das ist wohl auch so gemeint, das ist eine Sünde, da überschreitet jemand eine Linie, danach wird er nie wieder nach Vergebung fragen. Da lässt Gott ihn laufen, in seinem Unglauben, in seiner Rebellion. Wir wissen nicht, ob und wann jemand diese Linie überschritten hat. Aber dass es diese Linie gibt, das macht Jesus hier nochmal deutlich. Ist eine Warnung an jeden von euch, auch an mich. Fangt nicht das Heucheln an. Seid mit eurem Glauben vor Gott ehrlich. Und bittet ihn regelmäßig, Herr, bewahre mich davor, wie Judas zu enden. Gott wird euch davor bewahren. Jeden, der ihn im Glauben darum bittet, den wird Gott davor bewahren, diese Sünde je zu begehen. Das war der erste Punkt. Es ist schlimm, wenn sich jemand in seinem Unglauben verhärtet und jedes Angebot der Vergebung ausschlägt. Zweiter Punkt. Wir haben Anteil an der Herrschaft Gottes, indem Jesus uns zu Liebe und Demut befreit. Es geht jetzt um den scheinbaren Gegensatz von Herrschaft und Demut. Vers 24. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren ihrer Völker auf und die Mächtigen lassen sich sogar Wohltäter nennen. So wie jetzt Vers 24 unmittelbar auf Vers 23 folgt, wirft er ein schlechtes Licht auf die Jünger. Und gleichzeitig merken wir, wie viel Geduld Jesus mit seinen Jüngern hat. Also, es wird an dieser Stelle deutlich, die haben eigentlich nichts von dem begriffen, was Jesus ihnen gerade im Abendmahl gesagt hat. Ne? Als er ihnen gesagt hat, also, wenn ihr in Zukunft zusammenkommt und gemeinsam esst, dann macht es regelmäßig so, nehmt Brot und Wein als Zeichen auf meinen Sühnetod. Vergegenwärtigt euch immer wieder, dass ich mein Leben für euch gegeben habe, damit ihr Vergebung eurer Sünden bekommt. Also Jesus, der Herr, zeigt uns im Abendmahl, er hat sein Leben für uns gegeben. Und jetzt, ein paar Verse später, die Jünger von Jesus machen sich darüber Gedanken, wer den höchsten Posten unter Jesus bekommt. Also die Vorstellung ist einerseits naheliegend. Ne? Die Jünger fragen sich, Mensch, also Jesus, der richtet ja jetzt die Herrschaft Gottes in Jerusalem auf. Er ist natürlich der König und jetzt geht's um die Ministerposten. Da wird er ja wohl uns in erster Linie damit bedenken. Aber jetzt geht's noch darum, wer so den Ministerposten mit dem höchsten Ansehen bekommt. Das wäre so wie, ne, in der Bundesregierung Familienminister, nee. Finanzminister, das ist schon ein höherer Posten, mit viel mehr Verantwortung und Ansehen verbunden. Weiß nicht, Gesundheitsminister, weiß ich nicht, wie der heute angesiedelt ist. Jesus sagt ihnen, dass dieses Schachern um Ämter, um Posten, um Ehre und Ansehen, das ist typisches Kennzeichen dieser Welt. Die Könige, die Mächtigen, lassen sich Wohltäter nennen. Es ist überliefert auf vielen Inschriften, da ist ein Kaiser oder ein König abgebildet und da steht dann der Titel, also neben dem Titel König, Kaiser, Wohltäter. Stand da drauf. Also es war für ihn ein wichtiges Anliegen, deutlich zu machen, ich habe meinem Volk immer nur Gutes getan. Ich habe mich um die Menschen gekümmert, um die Armen, um die Alten, um alle, die Hilfe gebraucht haben. Ob das jetzt gestimmt hat oder nicht, das sei dahingestellt. Jesus deutet jedenfalls an, das sind Heuchler. Worauf die vor allem Wert gelegt haben, ist, dass sie eben Herrschaft haben, dass sie die anderen unter sich finden. Vers 26. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Jüngste werden und der Anführer wie der, der dient. Wer ist denn größer, der, der zu Tisch liegt oder der, der ihn bedient? Der, der zu Tisch liegt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch wie der Diener. Die Rede von dem Jüngsten hier ist gemünzt darauf, auf Ehre und Anerkennung. Wenn es damals eine Gruppe von Leuten gab, war es in der Regel so, der Jüngste hatte am wenigsten Rang und Status gegenüber den anderen. Dazu kommt noch, dass die jungen Leute damals auch überhaupt keinen Anspruch darauf erhoben haben, irgendwie über den anderen zu stehen, die älter waren. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders. Damals war das selbstverständlich. Ne, Jüngere, die waren damit vertraut, dass ihnen gesagt wird, du bist jetzt ruhig. Wer ist gemäß Jesus besonders dafür geeignet, Führungsverantwortung unter seinen Jüngern wahrzunehmen? Solche, die sich selbst nicht für wichtig erachten und anderen gerne dienen, ohne viel Aufheben von sich zu machen. Also nochmal, wer soll laut Jesus Verantwortung in den Gemeinden übernehmen? Diejenigen, die sich selbst nicht für wichtig erachten und die dann auch daraus nicht viel Aufheben machen. Also nicht so, hier, ich bin das größte Nichts aller Zeiten, also die noch mit ihrer Demut angeben wollen, sondern die einfach dienen, mit Freude dienen und nicht beleidigt sind, wenn man das nicht jede Stunde, jede Sekunde auch anerkennt. Sondern die einfach wissen, ich bin hier Teil dieser Gemeinde, ich tue das gerne und ich weiß, die anderen, die haben mich gerne bei sich. Das reicht denen. Sie haben ihre Freude an Gott, sie freuen sich, dass sie Vergebung der Sünden haben und empfinden es als Ehre, den anderen wie ein Sklave zu dienen. Und da sagt Jesus jetzt, ne, an die Gemeinde gerichtet, solche Leute, denen sollt ihr Verantwortung übertragen. Vers 28 fährt Jesus fort, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten, darum werde ich euch eine Herrschaft übertragen, gleich wie mein Vater sie mir übertragen hat. Auch hier fällt wieder auf, wie geduldig Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Also eben noch, ne, kam das blanke Unverständnis der Jünger zum Ausdruck, das Schachern um Posten, die Ehre und Anerkennung verheißen. Und jetzt sagt Jesus ihnen, ja, ich werde euch tatsächlich in besonderer Weise an meiner Herrschaft beteiligen. Die Begründung, Vers 28, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Also bei allem Unverständnis der Jünger erkennt Jesus an, ihr seid mir nachgefolgt. Ihr habt wesentliche Dinge, die meine Mission anbetreffen, noch nicht verinnerlicht, aber ihr seid mir treu nachgefolgt. Trotzdem, dass ich euch manches erzählt habe, was ihr nicht verstanden habt, seid ihr mir einfach weiter nachgefolgt. Also, das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie der eine oder andere von euch so auf das vergangene Leben in der Jüngerschaft zurückblickt. Vielleicht hat jemand sich da vorgenommen, ja, so ein perfekter Jünger zu sein, auf den Jesus stolz sein kann. Und dann fällt ihm dann doch, wenn er ehrlich ist, mehr und mehr auf, dass da viel mehr im Innern drin steckt, was nicht ehrlich ist oder was nicht aus echter Liebe zu Jesus erwachsen ist. Und die Ermutigung, die wir hieraus kriegen, ist, Jesus erkennt es an, wenn nur irgend echter Glaube da ist. Ne? Jesus hält es dir zugute, er bestätigt dir, das kann doch nicht alles Heuchelei gewesen sein, dass du immer nachfolgst. Also insofern ermutigt Jesus einen jeden von uns, nicht zu streng, dass wir nicht zu streng mit uns selber umgehen. Dass wir alles, was wir je gemacht haben, in Grund und Boden verdammen, nur weil uns dann mal eine Sünde überkommt. Und auch das mit der Herrschaft. Trotzdem die Jünger eben noch voller Hochmut sich an der Herrschaft von Jesus beteiligt sehen wollten und Jesus sie korrigiert hat, bestätigt er ihnen jetzt aber doch, ja, ich werde euch an meiner Herrschaft beteiligen in besonderer Weise. Sie müssen halt noch mehr lernen, als seine Jünger im Glauben bei Jesus auszuharren und um seines Namens willen zu leiden. Aber Jesus bestätigt ihn, Vers 30, ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das ist hier so eine auch bildliche Redeweise von dem himmlischen Bankett. Jesus hat davon gesprochen, zum Beispiel, ne, sie werden kommen von Osten und Westen und zu Tisch liegen mit Abraham und den Erzvätern im Reich Gottes. Also wenn Gott seine Herrschaft vollendet, dann wird das oft verglichen mit so einem himmlischen Bankett oder so einem messianischen Bankett. Alle, die dabei sind, die sind von Freude erfüllt. Wenn man so will, jedes Abendmahl ist eine Vorschattung dieses messianischen himmlischen Banketts. Ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Die Rede von den 12 Stämmen Israels ist, wie sollte es sein, durchs Alte Testament geprägt und besonders bei den Propheten ist die Rede von den 12 Stämmen Israels, von den zukünftigen 12 Stämmen Israels, meines Erachtens ein wichtiges Bild dafür, dass Gott die Folgen der Sünde Israels vollkommen wiedergutmacht. Das Gericht über Israel, das zeigt sich ja in der Geschichte Israels erst einmal in der Teilung in ein Nord- und in ein Südreich. Das heißt, die 12 Stämme, die werden uneins, sie werden gespalten. Und das Gericht geht dann weiter. Sogar das eine erhaltene Südreich wird auch noch aus dem Land vertrieben. Und es wird dann auch angedeutet, wenn Gott sich seines Volkes wieder annimmt, dann wird er sie wieder zu sich rufen. Sie werden auf ihn hören. Und zwar wird Gott, wenn er sie zu sich ruft, wenn er sein Volk wieder sammelt, alle Folgen des vorhergehenden Gerichtes wieder gut machen. In Hesekiel gibt es dann eine bemerkenswerte Stelle, Kapitel 47, Verse 21 bis 23. Dieses ganze Land sollt ihr unter die 12 Stämme Israels aufteilen. Jede israelitische Familie bekommt durchs Los ihren Landanteil zugewiesen, aber ebenso die Familien der Fremden, die bei euch leben. Die Fremden sollen zusammen mit den Stämmen Israels an der Landverteilung teilnehmen. Sie müssen den Israeliten in allem gleichgestellt werden. In dem Gebiet des Stammes, in dem sie leben, sollen sie ihren Anteil an Grund und Boden zugeteilt bekommen. Die Erfüllung solcher Zusagen scheint Lukas zumindest zum Teil in der Gemeinde zu sehen. Die Erfüllung dieser Zusagen scheint in der Gemeinschaft zu sein, die von den 12 Aposteln angeführt werden. Also die 12 Apostel, sagt Jesus ja, die werden am Ende auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und richten ist hier nicht gemeint als eine Art Strafgericht, sondern sie werden die Anführer dieses Volkes sein, das am Ende erlöst wird durch Jesus. 12 Apostel, 12 Stämme. Ne, und wer in dem Römerbriefseminar mit dabei war, die nicht-jüdischen Christen, die werden mit eingepfropft in das 12-Stämme-Volk Israel. Sind mit drinne. So wie Hesekiel das hier auch andeutet. Ne? Die Fremden, die sollen mit dabei sein. Die kriegen mit Erbrecht in Israel. Also Lukas führt hier auch weiter ein Thema aus, das die Frage betrifft, wer sind die wahren Anführer in dem heiligen Überrest Israels? Sind es diejenigen, die in Jerusalem sitzen, die die Macht haben über den Tempel und über das Volk? Und Lukas macht in seiner Erzählung deutlich, nee, es sind die 12 Apostel. Die ersetzen die Führungsschicht in Israel. Die werden das Volk, unter denen und ihrer Botschaft wird sich das Volk sammeln, das Gott dazu berufen hat. Zum Schluss zu Punkt 2 noch eine wichtige Anwendung. Wir dienen Christus nach seinem Vorbild in Demut, und wer hier Vorbild für andere Christen ist, der soll nach dem Willen von Jesus auch Leitungsverantwortung bekommen. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Also man kann davon ausgehen, in einer weltlichen Institution, da ist es so, derjenige, der dreist genug ist, der willens ist, andere wegzubeißen, wegzudrängen, der kommt in die Leitungsverantwortung. Und Jesus sagt, das soll bei euch in den Gemeinden nicht passieren, sondern ihr sollt als Gemeinde besonders darauf gucken, wer ist ein Vorbild an Demut? Wer dient anderen gerne? Und zwar so, dass es einem fast gar nicht auffällt. Der soll Verantwortung übernehmen. Und ein Wort an die Gemeindeleiter. Ihr steht insbesondere vor der Herausforderung, euch selbst nicht für so wichtig zu nehmen, nachdem ihr ja durch eure Gemeinde als Leiter eingesetzt worden seid. Ich nehme an, da haben diese Kriterien eine wesentliche Rolle gespielt, dass ihr gesehen habt, ja, warum sollen sie Leiter dieser Gemeinde sein? Ja, weil sie auch ein Vorbild darin sind, anderen mit Freude zu dienen. Und das soll auch so bleiben. Es darf nicht dazu führen, dass quasi dieses Amt dazu führt, dass ihr euch über die Geschwister erhebt. Und noch ein Punkt. Es darf und soll uns eine große Freude sein, in der Gemeinde von Jesus Aufgaben zu übernehmen. Es muss ja nicht immer gleich die Leitung der Gemeinde sein, sondern jeglicher Dienst ist wertvoll in Gottes Augen. Und Jesus stellt jedem in Aussicht, dass er dafür belohnt werden wird. Ups, ja. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, den 12, weil ihr bei mir ausgeharrt habt, werde ich euch in besonderer Weise belohnen, wenn ich meine Herrschaft aufrichte. Ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Und daraus können wir ableiten, jeder, der Christus dient in seinem Reich, in der Gemeinde, der wird am Ende in besonderer Weise belohnt werden. Dieser Lohn ist kein Ausdruck von Werkegerechtigkeit, sondern es ist Ausdruck der Freude, die Gott daran hat, dass wir ihm dienen. Und der größte Lohn, den jeder von uns kriegt, ist die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott selbst. Der dritte Punkt. Der Teufel versucht, dich vom Glauben abzubringen. Darum halte dich eng an Jesus und an das Zeugnis der Apostel. Vers 31. Simon, Simon, pass auf. Der Satan hat sich erbeten, euch wie Weizen zu sieben. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Hier zeigt Jesus sein überragendes göttliches Wissen. Natürlich wusste Jesus gegenüber Judas schon, dass Judas nicht umkehren wird. Trotzdem war das ein ehrliches Angebot von Jesus. Bei Petrus weiß Jesus, der wird mich auch verraten später, aber wird wieder umkehren. Und Jesus weiß auch warum, weil er für ihn gebetet hat. Ja, hier gibt es diese etwas komische Formulierung, der Satan hat sich erbeten, euch wie Weizen zu sieben. Gemeint ist wahrscheinlich so viel, wie dass der Satan sich bei Gott, dass Satan von Gott eingefordert hat, dass er seine Jünger bearbeiten darf. Mit dem Ziel, sie vom Glauben abzubringen. Möglicherweise, in ähnlicher Weise, wie das im Buch Hiob geschildert wird, ne, da gibt es Gott und Hiob, die beiden sind miteinander vereint, der Hiob, der glaubt an Gott, ist auch reich geworden durch Gottes Segen und dann kommt der Satan in die himmlische Ratsversammlung und Gott lässt ihn sogar reden. Und der Satan erdreistet sich dann und sagt, hör mal, der Hiob, von dem du so, auf den du so hohe Stücke hältst, der dient dir doch nicht umsonst. Der dient dir nicht, weil er dich liebt, sondern weil du ihn reich gemacht hast. Und wie können wir das austesten? Ja, wenn du ihm alles wegnimmst, was du ihm gegeben hast, der wird dich verfluchen. In ähnlicher Weise ist das wahrscheinlich hier gemeint. Der Satan hat sich erbeten, euch wie Weizen zu sieben. Der Satan möchte uns, die wir an Jesus glauben, vom Glauben abbringen. Jetzt können wir davon ausgehen, dass Gott dieser Forderung von Satan nicht nachgibt, nicht nachgegeben hat, auch nicht im Blick auf Petrus. Aber Gott lässt es zu, dass der Teufel Einfluss auf uns nehmen kann. Das ist der Grund, warum wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Paulus in Epheser 6 sagt es so, ne? Also Brüder und Schwestern, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut in letzter Hinsicht. Also wir kämpfen nicht eigentlich gegen andere Menschen, sondern wenn wir in Anfechtungen geraten, dann sind es unsichtbare böse Mächte, die dahinter stehen. Und gegen die müsst ihr euch wappnen, durch Gott, mit Gottes Wort. Und genau dasselbe meint Jesus hier auch. Jesus sagt dem Petrus, ich habe für dich gebetet. Ich schließe daraus, im Blick auf euch, wer irgend von euch bekennt, dass er an Jesus glaubt, für den gilt dasselbe. Jesus hat für dich gebetet und er betet für dich. Er tritt als oberster Priester für dich ein, damit du im Glauben an ihn beharrst bis ans Ende. Und dieses Gebet wird eben bewirken, wozu es gedacht ist. Worauf das jetzt nicht abzielt, ist die Frage, ja, was ist jetzt, wenn jemand nicht im Glauben ausharrt? Ja, dann hat Jesus wohl nicht für ihn gebetet. Darüber schweigt der Text. Es ist jetzt hier positiv anzuwenden, wann immer du im Glauben ausharrst, Sünden bereust, Sünden bekennst, Vergebung empfängst, hat es damit zu tun, dass Jesus für dich eingetreten ist. Und er wird damit nicht aufhören. Vers 33, da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und zu sterben. Doch Jesus erwiderte, Petrus, ich sage dir, noch ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Anders als bei Judas sagt Jesus Petrus ganz genau, was er gleich tun wird. Anders als bei Judas wird Petrus nicht gewarnt. Also Jesus warnt Petrus. Petrus, hüte dich davor, mich zu verraten. Sondern hier ist es einfach so, Petrus, du bist jetzt überzeugt, dass du mich nicht verraten wirst. Und ein Stück weit, okay, ja, ich weiß, du hast mich lieb, aber in dir steckt auch noch eine Menge Hochmut. Und jetzt sage ich dir schon mal voraus, was dir passieren wird, etwas, was dich dann zutiefst demütigen wird. Du wirst mich verraten. Aber ich gebe dir ein Zeichen mit, damit auch der gleich danach der Groschen bei dir fällt, was da eigentlich passiert ist. Das ist der Hahnenschrei. Ein Hahn war damals tatsächlich ganz verbreitet ein Symbol, was wir auch kennen, für einen stolzen Gockel. Also für jemanden, der seinen Mund ziemlich voll nimmt, der sehr von sich eingenommen ist. Und so wird es auch später dann passieren. Ne? Petrus hat gerade eben noch zum dritten Mal Jesus verleugnet. Und dann kräht der Hahn und den Petrus fällt's, ja, die Schuppen von den Augen, ja, genau. Ich bin dieser stolze Gockel. Vor einer Stunde noch, oder vor 2-3 Stunden noch, habe ich Jesus geschworen, ihn nicht zu verraten. Und jetzt habe ich es getan, um meine Haut zu retten. Jesus gibt ihm aus Gnade dieses Zeichen mit. Dieses Zeichen wird Petrus später helfen, umzukehren. Was Jesus Petrus angekündigt hat, das gilt auch für uns noch. Der Teufel versucht uns zu Fall zu bringen. Aber Gott lässt zu, obwohl der Teufel grundsätzlich besiegt ist, dass er seine Rückzugsgefechte führen darf. Petrus sagt deswegen zum Beispiel in Kapitel 5 seines Briefes, seid besonnen und wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Im vierten und letzten Punkt, da weist Jesus seine Jünger darauf hin, dass sie sich auf stärkere Feindschaft einstellen müssen als bisher. Der vierte Punkt, die Botschaft von einem gekreuzigten Retter bringt Menschen gegen die Jünger von Jesus auf. Vers 35, dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, habt ihr da an irgendetwas Mangel gehabt? Nein, an nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort, aber von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Und wer kein Schwert hat, verkaufe sein Obergewand und kaufe eines. Jesus erinnert seine Jünger hier an die Zeit, vielleicht ist es ein Jahr her gewesen, da hat Jesus sie zum ersten Mal auf eine Missionsreise ausgesandt. Die Jünger sollten je zu zweit in eine Ortschaft in Israel gehen und den Leuten verkünden, dass mit Jesus die Herrschaft Gottes, die endgültige Herrschaft Gottes angebrochen sei. Und da hatte Jesus den Jüngern gesagt, so, ihr geht dahin, ihr nehmt nichts mit, sondern ihr lasst euch von den Leuten versorgen, denen ihr das Evangelium bringt. Wenn ihr zu einem Ort kommt, die nicht bereit sind, euch aufzunehmen, dann solltet ihr ihnen sagen, okay, ihr nehmt euch mit uns nicht auf. Wenn es dabei bleibt, kündigen wir euch schon mal Gottes endgültiges Strafgericht an. Ja, wir schütteln den Staub von unseren Füßen. Als die Jünger dann zurückgekommen sind, konnten sie Jesus aber bezeugen, also sie konnten Dämonen austreiben, viele Kranke heilen und offensichtlich sind sie von genügend Ortschaften aufgenommen worden und ausgerüstet worden für die Weiterreise. Was Jesus seinen Jüngern jetzt ankündigt, ist Folgendes. Es werden jetzt Dinge passieren, in Kürze. Danach wird die Stimmung in Israel eine andere sein, Leute. Wenn ihr danach den Leuten das Evangelium verkünden werdet, es wird viel schwieriger sein als vorher. Von wegen, dass ihr dann von Ort zu Ort zieht und damit rechnen könnt, dass euch Nichtchristen ausrüsten für eure Weiterreise. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr als kleine Gruppe, dass ihr euch um euch selbst kümmern müsst. Ihr müsst euch selbst auf eure Missionsreisen vorbereiten. Ihr müsst euch durch Geschwister ausrüsten lassen. Ja, was meint Jesus jetzt mit dem Schwert? Wer kein Schwert hat, kaufe eines. Dies ist bildlich zu verstehen. Das sage ich ja so manches Mal, aber diesmal auch wirklich mit großer Überzeugung. Gibt wenigstens drei Gründe, die dafür sprechen, dass Jesus das hier bildlich meint. Also, oder was, erstmal, was besagt dieses Bild? Jesus will seinen Jüngern deutlich machen, dass sie sich auf größere Feindschaft in Zukunft einstellen müssen. Aber warum spricht er jetzt nicht davon in wörtlicher Weise, dass sie sich ein Schwert kaufen sollen? Kurze Zeit später, als Jesus gefangen genommen wird, da nimmt einer von seinen Jüngern, der dann ein Schwert hat, dieses Schwert und haut einem, die Jesus gefangen nehmen, ein Ohr ab. Und Jesus sagt nicht, da war gut. Sondern er tadelt ihn und heilt den Betreffenden. Offensichtlich ein Zeichen dafür, nee, also wir als Christen sollen nicht mit dem Schwert uns gegen Feinde wehren. Oder Jesus hat in Lukas 6 seine Jünger dazu aufgefordert, auch denjenigen Liebe zu erweisen, von denen sie angefeindet werden. Das beinhaltet, dass sie auf Gewalt nicht mit Gegengewalt reagieren. Und dritter Punkt, in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testaments wird an keiner Stelle berichtet, dass die Apostel und die Gemeinden diese Aufforderung von Jesus wörtlich genommen hätten. Dass sie sich quasi ein Schwert oder, man fragt sich auch, warum jetzt ein Schwert oder zwei Schwerter? Wenn es jetzt wirklich darum ginge, sich mit Gewalt verteidigen zu können, ja, dann würde jede Gemeinde sich so einen Waffenschrank zulegen. Dann hätte jeder sein eigenes Schwert. Selbst als es zu den ersten Märtyrern kommt, Stephanus, Apostelgeschichte 7, da greift die Gemeinde nicht zum Mittel der Gewalt, nicht einmal zur eigenen Notwehr. Vers 37, denn ich sage euch, es muss in Erfüllung gehen, was über mich geschrieben steht. Er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Ja, das, was mich betrifft, findet seine Vollendung. Jesus begründet hier, warum seine Jünger sich in Zukunft auf stärkere Anfeindung einstellen müssen. Es hat mit seinem Tod zu tun. Ne? Denn ich sage euch, es muss in Erfüllung gehen, was über mich geschrieben steht, er wird zu den Gottlosen gerechnet. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53, Vers 12. Da wird der Knecht Jahwes zu den Gottlosen gerechnet. Die Menschen denken, er findet in seiner Hinrichtung die gerechte Strafe für seine Sünden, aber es wird dann deutlich gemacht, nee, er stirbt verächtlich. Aber die Strafe, die er auf sich lädt, das ist die Strafe, die die anderen verdient haben. Und die nimmt dieser Knecht Jahwes bereitwillig auf sich. Und so ist es eben doppelt gemeint. Er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Die Menschen, die zählen Jesus später bei der Hinrichtung zu den Gottlosen. Hier, du hast Gott gelästert, dafür wirst du jetzt hingerichtet. Und wenn Gott auf deiner Seite stehen sollte, dann soll er dich doch runterholen vom Kreuz. Aber es sind nicht nur Menschen, die Jesus zu den Gottlosen zählen, es ist Gott selber. Gott selber rechnet Jesus unter die Gottlosen als Opfer für unsere Sünden. Und deswegen holt er ihn nicht runter vom Kreuz, obwohl er der Gerechte ist. Er, der Gerechte, muss dort hängen, unsertwegen. Vers 38 am Schluss, die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Doch Jesus erwiderte, genug davon. In manchen Übersetzungen steht, es ist genug. Ich glaube, es ist genug, ne? Das könnte zu dem Missverständnis führen, dass Jesus sagt, zwei Schwerter schon mal, ist gut. Gemeint ist hier die Sache. Also jetzt genug über dieses, ihr habt offensichtlich nicht begriffen, dass es eine bildliche Redeweise ist mit den Schwertern. Also jetzt Ende des Themas. Keine Schwerter. Wir können es als Christen dankbar von Gott annehmen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in Deutschland relativ wenig zu leiden haben. Die Gefahr ist aber, dass wir den Glauben zu stark in Verbindung mit Wohlstand und Gesundheit bringen. Möglicherweise lassen wir uns in mancherlei Hinsicht auf einen falschen Frieden mit den Leuten ein und vernachlässigen das klare Bekenntnis zu Jesus, unserem Herrn und Retter. Ja, möglicherweise kommen auf uns in Zukunft mehr Anfeindungen entgegen. Wir sollen uns diese Anfeindungen nicht hochmütig herbeiwünschen. Siehe Petrus. Also hier nicht, wird's doch mal endlich zu echten Glaubensproben kommen. Ne? Da könnte ich hier auftrumpfen. Ne, so, wie gerne würde ich mein Leben für Jesus hingeben? Ja, das wird sich dann zeigen. Wir müssen es vielleicht ganz neu verinnerlichen, dass mit dem Glauben an Jesus keine Anerkennung in der Welt verbunden ist. Der Glaube soll für uns kein Mittel sein und werden, um bei den Menschen Rang und Namen zu erhalten. Ne, auch wenn Christen sich jetzt bei diesem ganzen Maßnahmenkatalog, der da erlassen worden ist, wenn Christen sich, ich sag mal, daran halten, dann bringen sie gegenüber den Regierenden zum Ausdruck, ja, wir haben eine Bibel, Römer 13, da steht drin, wir halten uns grundsätzlich an die Weisungen der Obrigkeit. Und deswegen machen wir das. Aber wir würden uns nie vorschreiben lassen von euch Oberen, ob wir das Evangelium bezeugen dürfen oder nicht. Niemals. Wir werden immer bereit sein, die wesentlichen und wichtigsten Inhalte des Evangeliums klar und deutlich zu bezeugen. Zum Schluss lese ich eine Stelle aus dem 2. Gründerbrief, Kapitel 6, wo Paulus uns Anteil gibt an dem, was er als Apostel erlebt hat, an Anfeindungen und an Segen Gottes. 2. Korinther 6. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Situationen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen, wir empfehlen uns dadurch, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in der Kraft Gottes ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Klammer auf, keine Schwerter, sondern die Botschaft, das Schwert des Geistes. Wir erweisen uns als Diener Gottes, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Paulus spiegelt ja wieder, dass er vieles von dem verinnerlicht hat, was Jesus hier in diesem Abschnitt seine Jünger gelehrt hat. Er hat es gelernt, damit zu leben, dass er nach den Maßstäben der Welt keinen Rang und keinen Namen vorzuweisen hat. Er ist ein Sklave. Aber als Sklave, der sich unter Christus stellt, hat er besondere Vollmacht. Er darf im Auftrag von Jesus den Menschen die wichtigste Botschaft ausrichten und darf es erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das wünsche ich euch als Gemeinde, dass ihr in lebendiger Weise an diesem Auftrag Anteil nehmt. In Liebe und Demut und Dienstbereitschaft den Menschen das Evangelium auszurichten. Und ich wünsche euch durch Gottes Gnade, dass ihr es erlebt, immer wieder, vielleicht immer häufiger, dass wirklich Menschen, die Gott nicht kennen, durchs Evangelium, durch Jesus, Vergebung ihrer Sünden finden und mit Gott versöhnt werden.